Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Im heutigen Gespräch geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, vielleicht sogar um das Thema schlechthin, nämlich um den Erhalt der Meinungsfreiheit. Und vor allem darum, was kann jeder Einzelne tun, um Meinungsfreiheit zu erhalten. Ich spreche heute mit Katrin Kern-Ludwig. Frau Kern-Ludwig steht heute das erste Mal vor der Kamera und sie ist sehr mutig gewesen. Sie hat eine Veranstaltungsreihe geplant an einer Schule in Thüringen und als ersten Gastredner Dr. Markus Krall eingeladen. Sie wollte unter anderem auch Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht, also ein möglichst breites Meinungsspektrum abbilden. Aber als die Einladung von Markus Krall öffentlich wurde, da kam ein großer Shitstorm. Da hat Frau Kern-Ludwig den Gegenwind gespürt, den viele Menschen heutzutage spüren, wenn sie mutig für Meinungsfreiheit eintreten und in die Öffentlichkeit gehen. Frau Kern-Ludwig hat aber durchgezogen und wie gesagt, sie ist für mich damit ein Beispiel für Zivilcourage und eine Frau, die einfach zeigt, was jeder Einzelne tun kann, um Meinungsfreiheit zu erhalten. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch jetzt hier bei Apolut.
Im Gespräch.
Frau Kern-Ludwig, vielen Dank, dass Sie Zeit haben und vor allem vielen Dank, dass Sie sich an uns bzw. an mich gewendet haben. Ich habe von Ihnen eine Mail bekommen am 1. April und diese Mail, die klang wie ein Hilferuf. Es geht um Meinungsfreiheit und zwar in einem ganz konkreten Fall. Sie haben an einer Schule in Thüringen versucht, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, beziehungsweise es sollte sogar eine Veranstaltungsreihe werden. Ob es das noch wird, das steht noch in den Sternen. Es geht jetzt erstmal um eine Veranstaltung für Meinungsfreiheit und Sie haben Dr. Markus Krall eingeladen. Und vielleicht schildern Sie einfach mal, als das öffentlich wurde, was passiert ist.
Also die Mail vom 1. April, man könnte ja fast meinen, es wäre ein April-Scherz gewesen, ja, weil mit etwas anderem hätte ich jetzt fast gar nicht gerechnet, aber was ist passiert? Wir hatten die Möglichkeit, Dr. Markus Krall zu uns an die Schule zu holen. Ich war mit ihm in Kontakt getreten und habe gesagt, Mensch, es gibt doch die Möglichkeit, dass Sie ja über die unterschiedlichen Themen in unserer aktuellen Zeit berichten. Sie haben ja ganz spezielle Ideen dazu und haben auch ein Buch geschrieben, wie man damit umgehen kann und ob
die Stunde
er Lust
null.
Hätte. Genau, die Stunde null. Das war das Buch, um was es sich drehte. Und ob er Lust hätte, bei uns an der Schule einfach sowohl mit Schülern als auch mit Erwachsenen einfach mal darüber zu diskutieren. Das war im Rahmen einer Academy, welche ich organisieren durfte die letzten Jahre für Schüler, war es so ein Bestandteil, dass wir einen Open for All machen. Das heißt, jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen, um dann mit uns über ganz unterschiedliche Themen zu referieren oder zu diskutieren. Erstmal haben wir einen Referenten da und dann haben wir jemanden, der das Ganze auch moderiert und dass wir dann in die Diskussion kommen können. Und Dr. Markus Krall ist sicherlich ein Mensch, der doch polarisiert. Also von daher, es war mir schon ein bisschen bewusst, als ich dann unseren Schulleiter mit dieser Idee konfrontierte und habe gemeint, Mensch, was hältst du davon? Ist das eine Idee, mit der wir rausgehen können und ob wir uns das zutrauen, diese Polarisierung, die er ja in sich hat, auch auszuhalten? Weil wir schon auch als Schule es für sehr, sehr wichtig empfinden, dass jungen Menschen einfach ein ganz breites Spektrum an Perspektiven auch gezeigt wird. Letztendlich sollen sich doch junge Menschen eine eigene Meinung bilden können.
Nun muss man ja auch vielleicht sagen an der Stelle schon, dass der Schulgründer jemand war, der auch eben genau diese Werte auch vorgelebt hat.
Ganz genau. Also unser Schulgründer, ich sage es jetzt hier mal so ganz ungeschützt, ist Hermann Lietz. Und er hat vor fast 125 Jahren diese Schule in diesem kleinen südthüringischen Dörfchen gegründet und hat dort einen ganz, ganz magischen Ort geschaffen. Für mich ist es persönlich eine Mischung aus Bullerbü und Hogwarts. Es ist ganz, ganz spannend. Es ist in der Natur gelegen, fernab von jedem Stress, den wir hier in den Großstädten auch sehen. Und das tut den Kindern gut, ja, weil sie einfach viel weniger Ablenkung haben. Man hat dort die Möglichkeit, in kleinen Klassen zu lernen. Ja, also die maximale Schülerzahl sind 18 Kinder. Dann hat man trotz dieser Abgeschiedenheit ein ganz, ganz internationales Publikum. Ja, also es ist eine Internatsschule, die aber auch Tagesheimschüler mit dabei hat. Und da lernt man zusammen mit Kindern aus China, aus Brasilien, aus der Schweiz, aus Russland, woher auch immer sie kommen mögen, die treffen sich quasi in diesem Dorf. Und das ist wunderbar, ja, weil da auch Kinder die Möglichkeit haben, ganz unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Herangehensweisen auch auf diese Art und Weise ganz spielerisch zu lernen und für sich zu entdecken. Und all das sind so Dinge, die unserem Schulgründer ja damals auch so wichtig waren, ja, dass Kinder mit Kopf, Herz und Hand, so fassen wir es immer zusammen, die Welt entdecken und dann auch in diese Welt hinausgehen. Mit einem freien Geist, das war damals unserem Schulgründer ganz, ganz wichtig, dass eben nicht irgendwelche abgerichteten Soldaten da in die Fabrik entlassen werden, sondern dass Menschen mit einem wachen Verstand, mit einem kritischen Blick, aber eben auch mit dem Herzen auf dem rechten Fleck in die Welt gehen und dort etwas Positives leisten. Weil auch das ist wichtig, ja, dass wir mit unserer Hände Arbeit etwas leisten und das machen auch die Kinder jetzt da vor Ort. Ja, also da kann man sich total ausprobieren und man kann im landwirtschaftlichen Bereich mitarbeiten. Es ist irrwitzig, ja, also was dort möglich ist. Und allein diese Möglichkeit hat mir damals auch diese wahnwitzige Idee in den Kopf gesetzt, dass wir eben diese Freiheit, die wir dort haben, auch mal an so einer Stelle nutzen und einem Menschen ein Podium geben, der so im breiten Mainstream kein Podium mehr bekommt.
Das heißt, Herrn Dr. Krall einzuladen, war keine politische Entscheidung?
Nein, überhaupt nicht. Ja, es geht überhaupt nicht um Politik im klassischen Sinne, dass man hier quasi aktive Politiker einlädt, die hier ihr Parteiprogramm postulieren dürfen. Das war nicht das Thema. Das Thema war für uns, wir wollten den Meinungskorridor und den Denkkorridor einfach aufmachen, weil wir auch für uns persönlich immer mehr spüren, dass sich diese Strukturen immer mehr verengen und dieser Diskurs in unserer Gesellschaft immer weniger möglich wird.
Und das heißt, das ist Ihnen schon seit wann klar? Also seit wann ist Ihnen klar, dass dieser Diskurs sich verengt?
Naja, ich meine, dieser Diskurs wurde ja in verengter Weise sichtbar, spätestens seit Corona. Ja, also wo man auch eine gewisse Meinung vorgegeben hat, vertrauen Sie nur der Regierung und was anderes darf nicht mehr gesagt und gedacht werden. Das war mein persönlicher Moment, wo ich gesagt habe, Moment, hier ist was, hier geht was in eine falsche Richtung. Und es geht ja ganz vielen Menschen so. Und deswegen haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir ganz viele Perspektiven einfach auch zu uns einladen. Und das sollte ja nicht nur Dr. Markus Krall sein. Ja, wir wollten, angefragt habe ich beispielsweise auch damals im Büro von Sarah Wagenknecht, weil ich so, es ist ziemlich schwierig, an ihren Mann ranzukommen. Ich dachte mir so, mit Oskar Lafontaine würde ich ultra gerne reden und auch dieses Thema Frieden mal beleuchten, weil er da wunderbare Einlassungen dazu hat. Aus dem Politischen heraus bin ich sehr weit weg von Oskar Lafontaine. Das macht aber nichts. Ja, und ich glaube auch, dass das ganz vielen Menschen so geht, dass wir einfach miteinander ins Gespräch kommen wollen und nicht, dass wir wieder so eine Keule kriegen, das ist ein Schmuddelkind, mit dem redest du bitte nicht, ja, mit dem darfst du nicht spielen. Und das geht für mich nicht. Ja, und da an der Stelle war einfach diese Idee geboren, den Leibhaftigen ins Paradies einzuladen. Und das war eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Das heißt, war Ihnen das in dem Augenblick schon klar? Sie sagten ja, Sie wussten, Markus Krall kritisch, aber war Ihnen klar, was dann kommen würde, was dann einsetzen würde?
Ehrlich gesagt, nicht in diesem Umfang. Also ich bin davon ausgegangen, dass es Diskussionen geben wird. Ja, weil es gibt nun mal unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das darf doch auch sein. Und das soll sogar sein, weil wenn wir alle irgendwie einer Meinung wären, wo käme denn dann die Nestwärme? Ja, ja.
Reibung, das ist ja das, wofür wir alle antreten. Also so sehe ich das auch. Der Erhalt der Meinungsfreiheit. Also die unterschiedlichsten Meinungen müssen erlaubt sein. Wenn sie nicht mehr erlaubt sind, dann läuft auf jeden Fall etwas komplett in die falsche Richtung.
Genau. Und das ist ja auch etwas, was ich beispielsweise in meiner Schulzeit gelernt habe. Demokratie bedeutet, alle reden mit allem über alles. Das ist für mich so diese Grundmaxime. Ja, wir reden über alles. Und nur so kann man ja eigentlich auch einen Fortschritt sowohl technisch als auch gesellschaftlicher Art erzeugen. Wir müssen doch miteinander über einen rosa Elefanten im Raum reden können. Wenn wir darüber nicht mehr reden können, ja, und nur noch sagen, ja, wir sehen alle nichts, dann werden wir uns nicht entwickeln können. Und das wollte ich einfach für unsere Schule nicht so stehen lassen, nicht so akzeptieren. Und deswegen haben wir das, wir sind das einfach entspannt, vielleicht auch ein Stück weit blauäugig angegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, auch während dieser schwierigen Phase in der Corona-Zeit gab es doch auch ganz unterschiedliche Meinungen. Und es ist uns immer wieder gelungen, mit den Menschen wieder auf eine menschliche Ebene zurückzukommen und zu sagen, guck mal, wir wollen eigentlich im Grundsatz das Gleiche. Wir gehen nur aus unterschiedlichen Richtungen ran und wir müssen einfach mal gucken, wie kriegen wir diese Dinge wieder zueinander. Und darauf war ich gefasst. Was dann losgegangen ist, das hätte ich so nicht erwartet.
Also erstmal muss man ja sagen, die Resonanz, als Sie es dann bekannt gegeben haben, war ja erstmal sehr positiv auch. Also Sie haben unglaublich, das haben Sie in der Mail geschrieben, unglaublich viele Anmeldungen für diese Veranstaltung bekommen, auch aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen. Aber dann setzte eben auch dieser Gegenwind ein. Und das ist ja auch der Moment gewesen, als Sie mich angeschrieben haben, gesagt haben, darüber müssen wir mal sprechen, weil wir einfach aufzeigen müssen, was in der Gesellschaft gerade passiert.
Ja, ja, das ist richtig. Wir hatten innerhalb von, ich weiß gar nicht, 3 Tagen die Hälfte unserer Tickets quasi vergeben. Wir hatten ursprünglich 200 Gäste geplant. So viel hätte unsere Turnhalle gut ausgehalten. Und das war innerhalb von 3 Tagen. Und da dachte ich mir so, ho, das könnte gut werden. Ja. Und es war ja tatsächlich so, es haben sich Menschen angemeldet, die waren eher so in dem Lager, boah, wir sind neugierig, was er zu sagen hat. Und dann gab es natürlich auch ein paar Leute, die sich angemeldet haben, die haben gesagt, wir sind neugierig, ja, aber wir sind auch kritisch. Und ich sage, wunderbar, alle in einen Raum, ja, das kann nur gut werden. Und dann kam natürlich, erst eine Diskussion in so einer Elternsprechergruppe, wo dann sich verschiedene Sachen einfach hochgeschaukelt haben, wo mit einem Halbwissen auch agiert wurde, weil heutzutage, wenn man googelt und eine Person soll in irgendeine Ecke gestellt werden, dann schafft das Google. Ja, und dann werde ich innerhalb kürzester Zeit mit irgendwelchen Etiketten beklebt und die hat man dann drauf. Ja, und dann googelt man und dann sieht man gleich, ja, Crash-Prophet, ach du grüne Gold. Ja, und in der Nähe von Reichsbürgern oder was auch immer, was einem dann da angeheftet wird. Und selbst wenn, hat dieserjenige dann weniger Recht darauf, seine Meinung zu äußern als jeder andere? Was soll das? Es ist doch auch niemand dazu verpflichtet worden, sich das anzuhören. Es wird niemand verpflichtet, in einen Diskurs einzusteigen. Es ist ein Angebot.
Es war ja keine Schulveranstaltung, wo Sie gesagt haben, alle müssen teilnehmen, sondern es ging ja einfach um eine Veranstaltung, wenn man so will, im Freizeitbereich, die aber an der Schule stattfinden sollte.
Nichts anderes. Ja, also kein Schüler wurde verpflichtet, dahin zu gehen. Also es gibt bei uns an der Schule gibt es sogenannte Kapellen. Ja, das ist einfach noch aus dem Wording des Schulgründers heraus, hat man da so ein paar Sachen einfach in der Tradition weitergeführt. Und ja, da werden Leute eingeladen und ja, das ist dann verpflichtend für die Kinder, dass sie daran teilnehmen. Dass sie auch mal vielleicht den ein oder anderen langweiligen Referenten über sich ergehen lassen, um es einfach auch mal auszuhalten, dass es auch so etwas gibt. Weil das tut uns auch mal gut. Ne? Und das war aber bei dieser Veranstaltung überhaupt nicht das Ansinnen, es war überhaupt nicht das Ziel. Jeder, der wollte, konnte kommen. Das ist der Grundgedanke eines Open for All. Ja, und diese Möglichkeit wollten wir eben 200 Leuten geben. Und am Ende wurden es halt mehr, was ich gut fand. Ja, also es gab ja dann diesen Sturm der Entrüstung aus verschiedenen Ecken.
Genau, den müssen Sie vielleicht einmal kurz bitte schildern, weil wenn Sie sagen, es wurden mehr, das liegt dann daran, dass die Veranstaltung ja verlegt werden musste. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Erstmal der Sturm der Entrüstung. Können Sie den festmachen, womit das begonnen hat? Also war das dann am Ende auch die Presse, die sich da eingeschaltet hat? Oder ist das so ein, also ich sag mal, so schleichend hat sich das einfach hochgeschaukelt?
Naja, es fing recht sachte an. Ja, mit Diskussionen in verschiedenen Chatgruppen, wo ich dann aber auch gesagt habe, also ich möchte mich gerne erklären, auch meine Arbeit erklären und habe dann quasi einen Elternbrief verfasst zur Erklärung und vielleicht auch ein Stück weit zur Beruhigung der Gemüter. Das Ganze fruchtete aber nicht, weil sich es einfach schon zu sehr in diese Dynamik reinbegeben hat und gipfelte dann letztendlich darin, dass man eine Online-Petition kein Podium für Krall initiiert hat. Was ich mehr als befremdlich finde, weil es ja dieses Zeichen dieser Cancel Culture ist. Ja, wir empören uns einfach öffentlich in einer Art und Weise und versuchen, Menschen mundtot zu machen. Und das ist etwas, das lässt sich mit meinen demokratischen Grundwerten überhaupt nicht vereinbaren. Ja, und auch von verschiedenen Eltern unserer Schule nicht. Und mit denen war ich ja dann auch in Kontakt und wir haben gesagt, nee, das geht so nicht. Ja, das können wir nicht tun. Uns war sehr wohl bewusst, dadurch, dass dieser Sturm sehr heftig wurde, ja, und auch teilweise im Lehrerzimmer ausgetragen wurde und dann auch auf Kosten von einzelnen Personen ausgetragen wurde, haben wir gesagt, okay, Schluss aus, wir nehmen dieses Thema aus der Schule raus, aber es wird stattfinden. Ja, weil das habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, das geht gar nicht anders. Und also haben wir es aus der Schule rausgenommen, haben es aus dem Schulkontext rausgenommen und haben es dann in unsere Kreisstadt verlegt und sind in ein Theater gegangen, wo man dann statt 200 Leuten einfach 400 Leuten die Möglichkeit geben konnte, diesen Vortrag zu hören und auch darüber kritisch nachzudenken und auch kritisch zu diskutieren. Überhaupt keine Frage.
Nun dafür muss man ja sagen, das alles ist nur möglich gewesen, weil Sie dann dafür auch die Verantwortung übernommen haben. Also Sie als Mutter einer schulpflichtigen Tochter haben gesagt, ich ziehe das trotzdem durch.
Ja, also das kann man so sagen. Ich habe da ja wirklich die volle Verantwortung dafür übernommen. Ich bin in Vorleistung gegangen. Ich meine, letztendlich so ein Theater zu mieten, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man unter kostengünstig verbuchen möchte. Aber wir haben das gemacht, oder ich habe das gemacht, weil ich auch Eltern in meinem Rücken wusste, die mich gestärkt haben, die gesagt haben, wir lassen dich nicht auf den Kosten sitzen. Ja, und selbst wenn keiner kommt, wir ziehen das durch. Ja, wir machen das und wir werden das gemeinsam wuppen.
Haben sich da auch Leute bei Ihnen dann gemeldet, wo Sie selber überrascht waren, wo Sie gedacht haben, wo Sie noch gar nicht wussten, dass die auch für diese Form der Meinungsfreiheit sind? Also eben, dass alle sprechen dürfen und nicht diese neue Form der Meinungsfreiheit, die halt komplett ideologisch geprägt ist, die nur noch in eine bestimmte Richtung geht. Also war das für Sie auch so, dass Sie sich da erkannt haben quasi?
Na, letztendlich muss man ja sagen, es war ein komplettes Spektrum der Bevölkerung da. Ja, also vom Rentner, Unternehmer, Pfarrer, wo man ja nicht unbedingt glauben möchte, dass er da in diese Verschwörungsecke gehört. Oder ja, es waren alle da. Und das war wunderbar. Und es waren auch junge Menschen da, was mich total gefreut hat. Ja, die ja auch so ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Und genau dafür haben wir es gemacht. Und dieses Gefühl, das war ja nicht nur bei mir. Ich meine, letztendlich so eine Veranstaltung organisiert man dann oder führt sie dann auch nicht komplett alleine durch. Da habe ich schon diese Eltern, die mir die ganze Zeit den Rücken gestärkt haben, die waren dann auch mit dabei. Die haben sich mit vorn hingestellt, die haben die Tickets mit kontrolliert, haben gesagt, ja, herzlich willkommen. Ja. Und auch die waren total gerührt, ja, wie viele Menschen sich da aufgemacht haben, um in dieses Theater zu kommen, um diesen Vortrag zu hören, um gemeinsam einfach darüber nachzudenken, was läuft hier eigentlich falsch in diesem Land und was wäre eine Option, da wieder rauszukommen? Weil letztendlich, es nützt uns ja auch nichts, wenn wir immer nur Bestandsanalysen machen, sondern wir müssen ja gemeinsam darüber nachdenken, was braucht es denn, damit wir als Gesellschaft irgendwie wieder zusammenkommen? Und da kommt ganz oft für mich dieses Thema des, wir müssen einander viel verzeihen. Ja? Also es hat ja während der Corona-Phase hat es ja mal ein Mensch gesagt, der offensichtlich wusste, wovon er redet.
Jens Spahn.
Mhm. Und das tun wir tatsächlich. Das tun wir jeden Tag. Wir verzeihen ganz viel, ganz viele Entgleisungen, Grenzübertritte, persönliche Angriffe und Diffamierungen. Ja, weil wir stehen nicht in den Schuhen des anderen. Ja, wir wissen nicht, woher so seine persönliche Sicht auf die Dinge kommt. Das Einzige, was wir ganz oft nicht schaffen, also insbesondere ich, dass ich das vergesse. Ja, ich verzeihe sehr viel, weil ich mich in ganz, ganz viele Perspektiven vielleicht doch nochmal so ein bisschen reinfühlen kann. Aber ich vergesse es nicht. Und das geht, glaube ich, ganz vielen so. Und da haben wir, glaube ich, einen Rahmen geboten, um eine Grundstimmung zu erzeugen. Also es war ja eine ganz, ganz positive Grundstimmung in diesem Theater.
Trotz der Gegendemonstration, die es ja gab.
Es gab eine Gegendemonstration tatsächlich, ja. Was auch sehr spannend ist, also Herr Dr. Karl hat dann in diesem, oder zu Beginn gesagt, Mensch, es gab es noch nie, dass es eine Demonstration tatsächlich gegen mich als Person gab. Ja, also das hat jetzt eine ganz neue Qualität erreicht. Ja, dazu wurde aufgerufen und es waren die, ich will es jetzt mal ein bisschen lapidar sagen, die üblichen Verdächtigen, die da auch wieder aufgetreten sind. Die Omas gegen rechts, die Jusos waren mit dabei, es waren Teile der vermeintlichen Antifa mit dabei. Aber es waren 50 Leute. Ja. Die Petitionsinitiatoren und Unterstützer, ein Teil davon war auch dabei. Natürlich, die will ich ja gar nicht unterschlagen. Die haben sich da auch mit versammelt. Und das persönlich fand ich ein bisschen verstörend, weil man möchte ja, man beruft sich auf das Recht der Meinungsfreiheit und äußert da Dinge, die für mich mehr als schwierig sind. Also man hat es in der Pressenachlese dann so sehen können, dass man sich hinter einem Plakat oder neben einem Plakat versammelt hat, wo drauf stand: Nazis töten. Nicht mehr und nicht weniger. Zwei Worte. Und das kann man ja so und so lesen. Und das finde ich mehr als befremdlich. Ja, wenn ich für Menschlichkeit plädiere, in Kauf zu nehmen, dass ein Aufruf zum Mord letztendlich postuliert werden darf. Und das überschreitet für mich eine Grenze. Ja, wir haben das im Nachgang auch mit der Polizei nochmal besprochen. Irrwitzigerweise ist so etwas offensichtlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wenn irgendjemanden als Schwachkopf bezeichnet, dann darf man sich auf Besuch gefasst machen. Und das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob uns das als Gesellschaft gut tut, auf welchem Pfad.
Zumal ja auch die Frage, Nazis töten, wer definiert, wer ein Nazi ist, weil ich glaube, all die wir, ich sage mal, Sie, ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen und Menschen, die so auch denken, nämlich so, dass Meinungsfreiheit bedeutet, erstmal alles sagen zu dürfen, sehen sich nicht als Nazis, sind auch im klassischen Sinne keine Nazis, haben mit Nazi sein einfach nichts zu tun. Also das muss man ja auch mal so deutlich sagen. Das ist ja einfach eine Stigmatisierung, die total absurd ist.
Das ist sie. Ja, also letztendlich, auch wenn ich mich jetzt über diese zwei Worte empöre, sie haben nichts mit mir zu tun. Und sie hatten auch nichts mit den Menschen zu tun, die in diesem Theater saßen. Ja, auch wenn man da irgendwie tönte, man möchte bitte schön den braunen Sumpf da trockenlegen. Da war kein brauner Sumpf. Ja, also was soll das? Und ich finde es ehrlich gesagt, wenn man so etwas so ungeniert einfach äußert, das ist eine Verhöhnung derer, die in dieser Zeit tatsächlich gelitten haben. Und es ist eine Man macht das Unrecht, was zu dieser Zeit passiert ist, macht man klein. Ja, man redet es klein, weil jetzt auf einmal jeder ist ein Nazi. Ja, habe ich ein Verbrennerauto, bin ich ein Nazi? Was ist denn das für ein Irrsinn? Ja, nur wenn ich ein Elektroauto fahre, dann bin ich ein guter Mensch. So ein Quatsch. Ja, und das hat mit nichts mehr was zu tun. Und von daher müssen sich die Menschen auch überhaupt nicht angesprochen fühlen. Weil sie sind keine Nazis. Ja, die sind diesen Totschlag, diese ist für mich eine Totschlagparole. Ja, die muss sich keiner annehmen.
Ich sage auch immer einfach, damit nicht in Resonanz gehen. Also weil es einfach da keine Resonanz gibt in diesem Fall. Ja.
Ich meine, die Resonanz letztendlich hatten die Demonstranten in dem Moment leider Gottes auch nicht. Ja, also das Theater, in dem wir waren, hat dankenswerterweise zwei gegenüberliegende Ausgänge und Eingänge. Und die Demonstranten hatten die Möglichkeit, quasi vor dem großen Haupteingang auf einer Treppe zu demonstrieren. Wären wir da reingegangen, hätten sie natürlich eine gewisse Resonanz erfahren. Aber wir sind einfach auf der anderen Seite ins Theater, was wir wunderschön hatten. Und die Gäste waren glücklich, weil sie sind gleich an der Bar vorbeigekommen und konnten sich es gut gehen lassen und schon mal ein Getränk sich besorgen. Von daher war es nicht schlimm für uns. Ja, also wir haben von dieser Stigmatisierung weder etwas gehört noch gesehen, außer man ist ganz bewusst dorthin gegangen. Aber das, nee. Also ich bin persönlich dann auch nicht mehr hingegangen. Weil ich sage, das, es hat mit mir nichts zu tun und es hat auch mit unseren Gästen nichts zu tun. Und ich finde es traurig, dass das so passiert ist. Und was ich im Nachgang nochmal gemacht habe, ich meine, es steht ja jedem offen, danach zu googeln, es gibt ja diese Petition immer noch und da gibt es so eine Nachlese dazu. Und da hat man geschrieben, dass der öffentliche Raum nicht denjenigen gehört, die quasi laut sind und da irgendwelche komischen Parolen von sich geben, die quasi unsere Gesellschaft zersetzen würden. Und zwei Zeilen darunter sagte man, aber wir waren laut. Also diese Schere im Kopf, ja, die diese Menschen offensichtlich gar nicht so richtig mitkriegen, das finde ich schon fast tragisch.
Wenn Sie das jetzt mal für sich alles zusammenfassen, würden Sie es genau so wieder machen, Frau Kern-Ludwig?
Ja.
Woher kommt diese Zivilcourage? Also ich habe den Begriff Zivilcourage auch mal in dem Zusammenhang bei ChatGPT abgefragt, ob man das im Zusammenhang mit Meinungsfreiheit überhaupt als Begriff erwähnen kann. Und ChatGPT ist der Überzeugung, ja, auf jeden Fall, das ist Zivilcourage, sich nämlich genau dann, wenn ein System droht, von einer Demokratie in eine mögliche Diktatur abzugleiten, wenn Menschen sich dem entgegenstellen, dann ist das Zivilcourage. Warum und woher haben Sie dieses Rückgrat?
Ich weiß nicht, der liebe Gott hat es mir wahrscheinlich geschenkt. Woher habe ich das? Ich bin ein unheimlich freiheitsliebender Mensch und ich mag Menschen. Ja? Und allein aus diesem Grund heraus muss man sich doch dafür einsetzen, dass jeder frei sein darf. Weil nur wenn wir frei sind, sind wir dazu in der Lage, Großes zu leisten. Und ich glaube, das brauchen wir doch in unserer Zeit. Wir müssen Großes leisten, weil wir haben große Herausforderungen und dazu brauchen wir doch aber einen freien Geist. Wir brauchen die Möglichkeit, uns zu entwickeln, zu artikulieren, frei zu denken, frei in irgendwelchen, vielleicht auch erstmal im ersten Augenblick spinnerten Lösungen zu denken. Aber jede angeblich spinnerte Lösung kam irgendwann mal daher und war die Basis für eine große Entwicklung. Und das ist für mich einfach wichtig. Und damals auch diese Corona-Zeit, die war schwierig, die war anstrengend, weil wir Menschen einfach eben nicht mehr frei sein durften. Da wurden Menschen ausgegrenzt, nur weil sie eine andere Sicht auf die Dinge hatten. Und das geht nicht. Ja, ich meine, ich bin ein Kind, ich bin im Osten sozialisiert. Wir kennen das noch aus einer anderen Zeit. Ja, da hast du bitte schön deine Meinung unterm Deckel zu halten. Ja, die Partei, die hat immer recht. Nein, hat sie nicht. Kann sie gar nicht. Dieses Wissen sollte man sich nicht anmaßen. Und das sollten sich auch die heutigen Politiker nicht anmaßen. Ja, es gibt Leute, die reden von Schwarmintelligenz. Ja, könnte daran liegen, dass wenn wir Meinungen, Perspektiven zusammenpacken, dass wir da was richtig Gutes entstehen lassen können. Aber wenn immer nur einer sagt, ich habe den Stein der Weisen gefunden, ja, dann lügt er. Es tut mir leid. Und das konnte ich einfach so nicht stehen lassen. Ich bin so schon immer gewesen. Und es ist nicht immer einfach.
Ja, zumal es ja auch für Sie persönliche Konsequenzen hatte. Also diese Akademie in der Form, die gibt es jetzt nicht mehr, die Sie geleitet haben an der Schule.
Nein, die gibt es in der Tat nicht mehr, was aber auch eine Entscheidung mehrheitlich von mir war, weil ich kann nur gut arbeiten, wenn man mich frei arbeiten lässt. Ich weiß um den Vertrauensvorschuss, den man mir in dem Moment gibt. Ich nutze den auch nicht aus. Aber jetzt versuchen sich Leute quasi aufzuschwingen, mir auf die Finger zu schauen. Bei mir kann man ja nicht mehr vertrauen. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe den Leibhaftigen ins Paradies geholt. Und das will man nicht. Man möchte nicht gestört werden. Und vielleicht ist es meine Aufgabe, ein Stück weit zu stören. Weil nur durch eine Störung kommen wir ja wieder in Bewegung. wenn wir uns irgendwie eingerichtet haben und alles ganz kuschelig und warm ist, ist ja schön, aber bringt uns auch keinen Schritt weiter. Ja, und das, deswegen habe ich für mich entschieden, diese Akademie nicht weiterzuführen, weil ich kann so nicht arbeiten. Ja, und da gebe ich auch niemanden auch nur eine Sekunde meiner Zeit, meiner Leidenschaft, die ich in mir trage für solche Themen, wenn man das nicht zu schätzen weiß. Und das, ich glaube, das dürfen wir alle tun, dass wir da mal kritisch hingucken. Für was geben wir uns denn hin? Für was engagieren wir uns und geben da wirklich unsere 110% und nicht nur 50? Und dann wird's auch gut.
Haben Sie das Gefühl, dass so vom Feedback her jetzt Menschen, wo Sie nicht gedacht hätten, dass die zu so einer Veranstaltung kommen, am Ende, die vielleicht am Anfang sogar auch sehr kritisch waren, dennoch gekommen sind, dass dadurch was in Bewegung gesetzt wurde?
Also es gibt in der Tat Diskussionen mittlerweile darüber, was ich gut finde. Es gibt Diskussionen darüber, was ist überhaupt noch sagbar. Und das selbst in politischen Kreisen, ja, wo ich sage, ja, das ist gut. Ja, genau das brauchen wir. Wir brauchen den Diskurs darüber, wie wir miteinander umgehen wollen. Und ich habe ganz, ganz viel Feedback bekommen. Ja. Also ich habe vor der Veranstaltung quasi bis spät in die Nacht Anrufe bekommen, dass die Menschen daran teilnehmen wollen. Und ich habe auch im Nachgang ganz, ganz viel Feedback bekommen, dass Menschen einfach dankbar waren, ja, dass es das gab. Dass überhaupt, dass es diese Bühne gab für alle, ja, dass man sich treffen konnte. Weil man hat ja nicht nur diesen Vortrag von Krall gehört, sondern man hat ja dann diese Seitengespräche auch gehabt. Man hat dann bei einem Glas Wein zusammengestanden und hat überlegt, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt? Und es ist ein großer Wunsch von verschiedenen Leuten, auch an mich herangetragen worden, mach bitte weiter. Und ja, ich glaube, es ist notwendig. Es ist einfach notwendig.
Ja.
Und allein das, dass Menschen sagen, hilf uns, diesen Debattenraum offen zu halten. Dafür kann man es doch tun. Vor weniger
Zumal ja, es, nicht tun. es geht ja darum, einfach genau dadurch, deswegen darauf zielt auch meine Frage ab, eben Menschen ein neues Bewusstsein also zu geben, also eine andere Perspektive überhaupt zu ermöglichen. Weil auch da habe ich mal die künstliche Intelligenz gefragt. Ich finde, sie ist als Werkzeug immer sehr gut. Als Menschenersatz wird sie hoffentlich niemals taugen, aber als Werkzeug, um einen Überblick beziehungsweise auch um solche Dinge einzuschätzen, funktioniert sie oftmals sehr gut. Und ich hatte halt einfach Sie gefragt, woran man merkt, ja, dass eine Demokratie sich langsam in die falsche Richtung entwickelt. Und ich habe halt als Ergebnis bekommen, und es stand halt auch wirklich als erstes ganz oben fett drüber, Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit. Ich habe es hier, kritische Medien werden unter Druck gesetzt, diffamiert oder verboten. Journalistinnen und Journalisten werden eingeschüchtert, zensiert oder kriminalisiert. Regierungskritik wird als Volksverhetzung, Fake News oder Staatsgefährdung diffamiert. Ja, das heißt also, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja aus all dem Wissen, sage ich mal, was die KI irgendwie generieren kann, zusammengefasst auf meine spezielle Frage. Und ich finde, das alleine sollte ja bewusst machen, an welchem Punkt wir stehen und worum es gerade geht. Es geht nämlich darum, und deswegen bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie mich damals angeschrieben haben und dass wir heute dieses Gespräch miteinander führen können, dass nicht nur immer jetzt auch zum Beispiel die Köpfe der alternativen Medien, die schon bekannt sind, für Meinungsfreiheit eintreten, sondern dass einfach jeder Einzelne bereit ist, für Meinungsfreiheit einzutreten und diese Meinungsfreiheit auch zu verteidigen. Und ich finde, Sie sind ein großartiges Beispiel dafür, dass andere Menschen jetzt auch sagen, okay, wenn die Frau Kern-Ludwig das kann, dann kann ich das auch.
Es kann jeder. Es kann ja wirklich jeder. Und ich glaube, wir müssen uns von dieser Angst lösen, dass wir in irgendeiner Weise ausgeschlossen werden. Ja, dass wir dann plötzlich auch auf dieser Cancel-Liste stehen. Ich stelle mir persönlich immer die Frage, muss ich zu einer Gruppe dazugehören, nur um zu einer Gruppe dazuzugehören und dann alles ertragen? Und dann sag ich für mich, nein, das muss niemand ertragen. Ja. Und am Ende des Tages ist es auch gar nicht so, dass man alleine ist. Es ist dieser Moment, diesen Schritt zu tun, zu sagen, nein, ich widerspreche jetzt. Ja, ich gehe nicht mit diesem Narrativ mit, sondern ich sage ganz offen, das sehe ich anders. Und das tut keinem weh. Ja, vielmehr eröffnet es anderen Menschen die Möglichkeit zu sagen, stimmt, ich sehe es auch anders. Also während der Corona-Zeit hat sich das für mich ganz, ganz eindrücklich auch so gezeigt, weil auch da war ich jemand, ich habe da mich öffentlich gemacht und ich habe da widersprochen, habe gesagt, nee, da sind wir auf dem falschen Weg und das kann doch gar nicht sein. Ja. Und dadurch haben sich Menschen animiert gefühlt, für sich selber nachzudenken und auch selber zu sagen, nein, ich sehe es anders. Und genau darum geht's. Ja, also uns wird zwar immer von der Gegenseite erzählt, dass sie den Widerstand leisten und nein, es geht doch gar nicht darum. Ja, wir Menschen lassen uns immer wieder in diese, das sind die Guten, das sind die Bösen, unterteilen. Das ist Quatsch. Es ist doch einfach Quatsch. Diese Moralisiererei, die entfernt uns in Lichtgeschwindigkeit, ja, von der eigentlichen Problematik, ja. Also diese Sachebene, die wir brauchen, um da letztendlich vernünftig diskutieren zu können, die verlassen wir ja regelmäßig durch eine Moralisiererei. Und dann werden wir eingeteilt, ich bin auf der guten Seite, ich bin auf der bösen Seite, oder die sind auf der bösen Seite und ich bin, Nee, das bringt uns nichts. Das bringt uns als Gesellschaft nichts. Aber ich glaube, das ist an mancher Stelle ist es gewollt und es ist einfach. Aktuell ist es einfach.
Genau, es ist einfach, ein in Anführungsstrichen guter Mensch zu sein und sich auch mit den eigenen Anteilen, die nicht gut sind, auseinanderzusetzen. Also es ist so eine schöne Ablenkung zu sagen, wenn ich im Außen einen Schuldigen habe, dann kann ich mit dem Finger auf den zeigen und dann muss ich nicht mehr bei mir selbst schauen. Und ich glaube, dass viele Menschen genauso halt ticken und funktionieren, dass sie sich einen Feind im Außen suchen, ein Feindbild im Außen suchen, damit sie das Gefühl haben, auch gut zu sein, um nicht bei sich selbst zu schauen, was nicht so gut ist. Jeder Mensch hat Schattenseiten, jeder Mensch hat gute Seiten, dass wir leben in der Dualität, beides gehört zusammen, Licht und Schatten, aber wir wollen halt uns immer nur lichtvoll und gut fühlen und das funktioniert so herrlich bequem, indem ich das immer alles aufs Außen projiziere und nicht bei mir selbst schaue, weil das bei sich selbst zu schauen, ist ein unglaublich anstrengender Weg, ein unglaublich zäher Weg. Aber es ist der Weg, der dann dazu führt, das ist zumindest meine Erfahrung, morgens gerne in den Spiegel zu schauen.
Ja, das stimmt. Volker Pispers hat das ja mal vor vielen Jahren gesagt, ne? Ist das
Feind, der Feind bekannt
der Tagstruktur?
Ist. Ja, auch eines meiner liebsten Zitate.
Ja, es vereinfacht natürlich vieles. Und die härteste Arbeit ist immer die Arbeit an uns selbst. Ja, und sich dessen bewusst zu werden, dass wir nicht nur gut sind, ja, dass auch wir unsere Schattenthemen haben und dass wir aber auch da uns weiterentwickeln dürfen. Und nur wenn wir den Frieden mit uns selber gemacht haben, auch den Frieden letztendlich im Außen präsentiert bekommen, den wir uns ja so sehr wünschen, ja. Wie vielen Menschen geht dieser ganze Trouble, den wir hier auf der Welt haben, sowas von auf den Nerven, ja. Ständig werden wir mit irgendwelchen Krisen, Konflikten bombardiert, ja. Und wir wollen immer Frieden, Frieden, Frieden. Ja, aber mit meinem Nachbarn kann ich nicht reden.
Ja.
Ja. Und das sind so Sachen, wo ich sage, nee, das gehört ja auch dazu. Und das ist die Wurzel allen Übels, dass wir mit uns im Unfrieden sind. Und ich glaube auch, um nochmal den kleinen Schwenk zu unserer Veranstaltung zu machen, ganz viele Menschen, die da auf der anderen Seite standen und quasi mit dem Finger auf uns gezeigt haben, die haben ganz viel Schmerz in sich. Und das stimmt mich innerlich schon wieder fast milde, zu sagen, ja, ich sehe deinen Schmerz, aber ich kann dir nicht helfen, du kannst dir nur selber helfen. Und das hoffe ich einfach, dass wir das in irgendeiner Form in die Welt bringen können, dass Menschen sich dessen bewusst werden und dann auch bewusster mit ihrem Außen umgehen können. Und wir wieder viel mehr Frieden in unserer Gesellschaft haben, weil dieses ständige Gegeneinander, ja, dieses Gut, Böse, links, rechts, oben, unten, schwul, nicht schwul, was auch immer, ja, es ist völlig egal. Am Ende sind wir doch alles Menschen.
Ja.
Und das vergessen wir immer, ja, weil wir projizieren immer irgendein Monster in irgendein Gegenüber, was aber ganz viel mit uns selbst zu tun hat, glaube ich.
Ja, weil wir dann nur damit in Resonanz gehen. Das ist halt genau der Punkt. Ja. Also ich sage immer so schön, wenn mich jemand als Arschloch bezeichnet, ich fühle das nicht, weil ich weiß, dass ich keins bin. Und wenn ich darauf einsteige, dann gucke ich mir an, welchen Arschlochanteil habe ich gerade in mir oder wo in meinem Leben bin ich das auch. Also von daher, es geht immer wieder um diese Selbstreflexion, auf sich selbst zu schauen und den eigenen Anteil zu erkennen und zu erkennen, dass die Lösung halt nicht im Außen liegt. Ja, sondern die Lösung liegt halt in einem selbst und aus dieser inneren Stärke heraus dann eben etwas zu entwickeln, wo ich sehen kann, was kann ich beitragen, so wie Sie jetzt damit beigetragen haben und gesagt haben, Sie starten diese Veranstaltungsreihe und Sie ziehen das auch trotz Gegenwind und all den Diffamierungen und allem, was passiert ist, durch. Und am Ende zu erkennen, wow, es geht, ich werde da vom Leben auch getragen und unterstützt und daraus entstehen ja auch neue Verbindungen und daraus entsteht ja auch genau diese Authentizität und auch dieses Gefühl von etwas Sinnhaftes getan zu haben.
Das hoffe ich. Ich hoffe, dass es tatsächlich sinnhaft ist und Sinn stiftet. Mir gibt es Sinn und ich finde es wunderbar. Ich meine, wir beide wären uns auch nie über den Weg gelaufen, hätte es dieses Tohuwabohu nicht gegeben.
Ja.
Und ich finde es immer ganz, ganz spannend, weil es ergeben sich tatsächlich immer wieder neue Dinge und alles ist da und es findet sich dann irgendwann zu der Zeit, wo es richtig ist, zusammen. Und ich meine, da an der Stelle, wir haben das schon mal im Vorgespräch besprochen, aber ich möchte einfach diese Botschaft loswerden, weil für mich ist es so unheimlich wichtig, weil ich habe das auch meinen Gästen da an diesem Veranstaltungsabend gesagt. Unsere Gesellschaft ist gerade wie eine Raupe, die ihre fetten Jahre hinter sich hat, die sich verpuppt hat in ihrem Kokon. Ja, und was passiert? Jeder weiß, was aus einer Raupe wird, bevor sie ein Schmetterling wird. Ja, unansehnliche Pampe. Ja, diese Metamorphose bedeutet ja nichts anderes als die Dinge zerfließen, um sich dann in einer neuen, besseren Form wieder zusammenzusetzen.
Das heißt, es ist ein sehr schmerzhafter Prozess.
Definitiv. Und es werden Verbindungen auseinanderbrechen, so wie für mich beispielsweise ja auch mein Herzensort weggebrochen ist jetzt. Aber es ist notwendig. Es ist einfach notwendig dafür, dass es weitergehen kann. Ja, wenn ich, sonst bleiben wir eine Raupe. Dick, fett oder in diesem Kokon einfach unansehnlich. Ja, und das hat Corona gezeigt, das zeigen alle Krisen, ja, dass sicher geglaubte Dinge auseinanderfallen und sich dann aber an anderer Tür wieder oder an anderer Stelle wieder Dinge zusammenfinden. Ja. Da gibt es ja diesen Spruch, deswegen die Tür gerade in meinem Kopf, wenn sich eine Tür schließt, geht eine nächste auf. Und genauso ist es auch hier. Und manchmal dürfen wir auch lernen, dass wir an den alten Türen, die sich geschlossen haben, nicht wieder unnötig lang dran klopfen. Vielleicht hat es Sinn, dass sie zu sind.
So, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Kern-Ludwig. Vielen lieben Dank für das Gespräch, für Ihre Courage, für ihren Mut, dafür Vorbild zu sein für andere und vor allem auch, dass sie das mit uns geteilt haben für Meinungsfreiheit. Das ist auch mein Anliegen immer wieder. Deswegen habe ich auf ihre Mail damals auch sofort reagiert. Ich bekomme viele Mails, aber das war für mich auch sofort der Punkt, wo ich gedacht habe, da möchte ich gerne helfen, da möchte ich gerne mich auch engagieren, so wie ich es kann. Und wir haben dann mehrere Wochen, waren wir miteinander im Kontakt und jetzt hat sich dieses Gespräch daraus entwickelt. Ich danke Ihnen sehr dafür und drücke wirklich die Daumen, dass Sie das so fortführen können. Aber na, das, ich glaube, ich muss gar nicht die Daumen drücken, so wie Sie heute aufgetreten sind mit diesem Selbstbewusstsein. Ich bin mir sicher, Sie tun das.
Ich gebe mir Mühe, weil ich glaube, der Preis ist es wert.
Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Teilen dieses Videos und natürlich für eure Unterstützung für die alternativen Medien. In diesem Sinne, seid mutig, seid couragiert und wenn in eurem Herzen irgendetwas brennt und ihr irgendwo mit raus wollt, dann haltet es nicht zurück, weil die Zeitqualität unterstützt euch dabei. Ich habe das so oft erlebt in den vergangenen Jahren, wie wichtig es ist, den Mund aufzumachen, zu sagen, was man fühlt, was man denkt, um Meinungsfreiheit zu erhalten. In diesem Sinne, vielen Dank Ihnen nochmal, vielen Dank euch und wie immer bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss, Dankeschön.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.